Ja, ihr Lieben, ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich war vor einer Weile schon mal hier, durfte hier predigen und Rahe hatte mich gefragt, ob ich wiederkommen möchte. Und das möchte ich auf jeden Fall, weil ich es schön finde, hier in der Gemeinde bei euch zu sein. Ich finde es schön, dass unsere Gemeinden dadurch auch verbunden sind. Wir sind viele Glieder an einem Leib, der Leib Christi. Und ich finde es einfach schön, wenn wir uns als Gemeinden gegenseitig auch stärken, wenn wir füreinander da sind. Und deswegen möchte ich das auch noch so sagen, dass es wirklich mein Herz berührt, dass ihr heute fürs Direction Camp eure Kollekte gesammelt habt. Ich bin ja nun dort auch im Leitungsteam mit dabei und es bewegt mich wirklich sehr, dass ihr das mit unterstützt mit euren Gaben und möchte euch da wirklich auch von Herzen danken dafür. Ich selber habe leider seit 2 Tagen so ein bisschen Halsschmerzen. Ich hoffe, dass ich hier nicht euch rumkrächze, aber das werden wir schon irgendwie schaffen. Bevor ich starte, beziehungsweise wir können ja, das Thema kann ja schon mal dran stehen, soll heute um das Thema gehen, dass unser Öl nicht versiegen soll. Und ich würde euch gerne einmal eine Frage stellen zum Anfang, so ein bisschen zum Lockern und zum Mitmachen. Und zwar die Frage, ob ihr gerne teilt. Nee? Jemand Ehrliches, das finde ich wunderbar. Kommt drauf an, was teilst du gerne, Ulrike? Oder was teilst du nicht gerne? Ja, Sorgen teilt man gerne, die Lasten, damit alle sie auf den Schultern mittragen. Ich weiß, dass Rahel Schokokuchen nicht so gerne teilen würde, glaube ich. Ja. Es gibt Sachen, die teilt man nicht so gerne. Es gibt Sachen, da fällt es einem schwerer zu teilen. Manches fällt einem ein bisschen leichter. Wie sieht es aus mit so Ressourcen, die vielleicht teilweise so ein bisschen knapp sind? Ja, also ich habe heute was dabei, was zurzeit so wie flüssiges Gold betrachtet wird. Weiß ich nicht. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ja, also das ist ganz schön viel. Ich weiß gar nicht.
Schon lange nicht mehr.
Ja? Wie sieht es aus mit Ressourcen, die knapp sind? Teilen wir da gerne oder fällt es uns da vielleicht noch schwerer? Da könnt ihr mal drüber nachdenken. Und mit dieser Frage möchte ich einsteigen und heute auf ein göttliches Prinzip schauen, was wir in der Bibel finden. Was menschlich betrachtet total paradox ist, aber bei Gott macht es unglaublich viel Sinn. Und wir sind dazu aufgefordert, diesem göttlichen Prinzip Raum zu geben in unserem Leben und es auch zu leben, wirklich zu verkörpern. Und dafür habe ich euch die Geschichte von Elisa mitgebracht. Elisa ist ein Prophet im Alten Testament, der Nachfolger von Elia. Er selbst ist Leiter einer Prophetenschule, hat da ganz viel mit Prophetenschülern zu tun. Und die Geschichte, die wir heute betrachten, ist in 2. Könige 4, ab Vers 1. Ich habe das auch mitgebracht auf Deutsch und auf Farsi. Ich hoffe, das ist die richtige Übersetzung. Und zwar geht es um eine Frau, die zu Elisa kommt. Sie hat vor kurzem ihren Mann verloren. Genau. Ich lese das mal vor. Soll ich das so in die Hand nehmen? Oder hört ihr mich? Ich kann es eigentlich von hier auch. Ja, gerne. Möchte jemand vorlesen? Also ich könnte noch links, rechts, da hört es bei mir auf.
Eines der Prophetenjünger flehte Elisa laut mit den Worten an: Mein Mann, dein Knecht, ist gestorben und du weißt selbst, dass dein Knecht ein gottesfürchtiger Mann gewesen ist. Nun ist der Gläubiger gekommen und will sich meine beiden Knaben zu Sklaven nehmen. Elisa antwortete ihr: Was soll ich für dich tun? Sage mir, was du im Hause hast. Sie erwiderte: Deine Magd hat gar nichts im Hause, als nur einen Krug mit etwas Öl. Da sagte er: Geh hin, borge dir Gefäße von allen deinen Nachbarn draußen, leere Gefäße, aber nimm nicht zu wenige. Hierauf gehe heim, schließe die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu dir und gieße in alle diese Gefäße ein. Und wenn du eins voll hast, so setze es beiseite. Sie ging dann von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Diese reichten ihr die Gefäße und sie goss sie voll. Als nun die Gefäße gefüllt waren, sagte sie zu ihrem Sohne: Reiche mir noch ein Gefäß. Aber er antwortete ihr: Es ist kein Gefäß mehr da. Da hörte das Öl auf zu fließen. Als sie nun zu dem Gottesmanne kam und es ihm berichtete, sagte er: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schuld. Von dem, was dir da noch übrig bleibt, kannst du mit deinen Söhnen leben.
Genau. Möchtest du die rechte Seite? Es ist ein wirkliches Wunder, dass man das lesen kann. Also es fasziniert mich immer wieder. Genau. Die Geschichte haben wir gehört und an diesem Beispiel möchte ich mit euch, wie ich schon gesagt habe, ein göttliches Prinzip verdeutlichen. Nämlich das Prinzip, dass wenn wir etwas geben, ja, in das Reich Gottes oder an Gott oder an Menschen, dass es dann nicht weniger wird, sondern mehr, dass es sich vermehrt. Und dafür wollen wir auf die Situation dieser Witwe schauen und wir stellen relativ schnell fest, dass sie sich in einer ziemlich ausweglosen Situation befindet. Ihr Mann, einer der Prophetenschüler, der Elisa auch kannte, der ist kürzlich gestorben und er ist auch derjenige, der für diese Frau, diese Frau der damaligen Zeit die Überlebenssicherheit ist. Ja, also eine Frau hat damals immer einen Mann gebraucht, damit sie ein Leben führen kann überhaupt. Es war sehr schwer, alleine als Frau durchzukommen. Und zwar hat sie Söhne. Ja, wir lesen davon, dass sie 2 Söhne hat. Und trotzdem können die ihr nicht helfen, weil sie nämlich von einem Gläubiger als Sklaven geholt werden sollen. Also sie hat wahrscheinlich Schulden irgendwo und der Gläubiger kommt jetzt und möchte sich diese Schulden wiederholen. Und da sie nichts bezahlen kann, da sie die Sicherheit nicht hat, sollen die Söhne mitgenommen werden. Und eigentlich sollten sie den Part übernehmen, den vorher der Ehemann übernommen hat. Also die Situation ist wirklich sehr ausweglos für sie und bei all ihrer Angst kommt sie jetzt zu Elisa hin und erhofft sich von ihm Hilfe. Ja, sie fleht ihn an und sie klagt ihm ihr Leid, ob er sie irgendwie retten könnte aus dieser Situation. Und Elisa, der wird in dem Text ganz oft als Mann Gottes beschrieben. Und wenn ich so einen Mann Gottes mir vorstelle, dann würde ich jetzt mir vorstellen, wie der da voll Erbarmen hat mit der Frau und hingeht und ihr hilft, Mitleid zeigt, sie vielleicht unterstützt, vielleicht mal hier so ein paar Münzen ihr zusteckt, damit sie irgendwie ja überleben kann. Oder vielleicht geht er auch ins Gespräch mit dem Gläubiger. Aber Elisa, der reagiert nicht so. Er reagiert anders. Und zwar fragt er die Witwe, du kannst auch gerne nochmal auf die Seite vorher, er fragt die Witwe, was kann ich für dich tun, um aus dieser Situation rauszukommen? Was steht dir zur Verfügung? Sag mir, was du noch im Haus hast. Ja, also er reagiert nicht damit, indem er gleich hilft und alles regelt, sondern er fragt, was hast du zur Verfügung? Und ich erlebe es ganz oft bei mir selbst, dass wenn ich in Situationen komme, in denen ich überfordert bin, wenn ich es mit der Angst zu tun bekomme, dass ich auch erstmal rumjammere. Das ist, liegt manchmal in meinem Naturell. Vielleicht ist es auch, vielleicht ist es auch, weil ich ein Mädchen bin, weiß ich nicht. Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr in Situationen manchmal kommt und anstatt irgendwie praktisch Schritte zu gehen, erstmal den Frust rauslassen. Kennt es jemand von euch oder bin ich alleine? Ach gut, wunderbar, da bin ich beruhigt. Und es ist viel einfacher, in so einen Strudel so reinzukommen und zu sagen, ach, ist das heute alles wieder blöd? Vielleicht auch so ein Strudel des Selbstmitleids, sich da reinzubegeben und jedem und überall auch zu bekunden, wie schlecht es einem eigentlich geht. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mich nicht falsch versteht. Ich glaube, das hat auch seine Berechtigung. Man darf auch mal Zeiten haben, wo man jammert. Wenn wir uns Hiob angucken, der setzt sich da mehrere Tage hin, holt noch seine ganzen Kumpels dazu und die machen so eine Selbstmitleidsparty dort. Aber er kriegt irgendwann die Kurve und sagt, okay, es ist jetzt Zeit, aus dieser Situation rauszukommen. Ich muss jetzt was ändern. Es reicht nicht mehr, nur noch auf mich zu schauen und mich die ganze Zeit zu bemitleiden. Schwierig wird es da, wo wir in so einen Zustand der Passivität kommen. Also wo wir nur so den Blick für uns haben, für unser eigenes Leid, das, was alles bei uns so schlecht läuft und bestenfalls vielleicht noch zu Gott sagen, bitte Herr, ändere meine Situation. Ja, dieses Gebet noch sprechen. Und zweifelsohne, Gott kann auf jeden Fall auch mit einem Fingerschnips das Leben von uns ändern. Er könnte es das Leben von dieser Frau ändern. Er könnte sofort sagen, gut, wie Jesus zu Petrus sagt, geh da runter, Fische und im Maul von dem Fisch wirst du das Geld finden. Könnte er ja alles machen. Aber genauso wie er das nicht macht, nutzt er manchmal verzwickte Situationen in unserem Leben, in dem Leben von dieser Witwe, um uns voranzubringen. Er möchte, dass wir wachsen. Er möchte nicht, dass wir stillstehen, uns die ganze Zeit um uns selber kreisen, sondern dass wir Schritte vorangehen. Und jede Situation, die Gott auch in unserem Leben zulässt, dürfen wir auch mit dieser Perspektive betrachten, dass hier etwas drinsteckt, was mich voranbringt. Ja, es wirft mich nicht zurück, es lässt mich nicht stehen bleiben, es bringt mich voran, es muss mir zum Besten dienen. Da habe ich auch den Bibelvers mitgebracht, Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, muss alles zum Besten dienen. Ja, hier in einer ein bisschen anderen Übersetzung, ihr kennt ihn. Elias, der kommt zu dieser Frau und er ändert den Fokus der Frau, indem er nicht die ganze Zeit auf ihre Situation schaut und sagt, okay, lass mich dich trösten oder ich helfe dir, sondern er fragt nach ihren verfügbaren Ressourcen. Also er fragt, was steht dir zur Verfügung? Und im ersten Atemzug, da sagt sie, deiner Magd ist nichts, also hat, sie hat nichts zur Verfügung, es ist nichts da. Ja? Und damit fokussiert sie sich voll auf ihren Mangel. Aber dann so im zweiten Atemzug, so in der zweiten Hälfte des Satzes, da sagt sie, naja, noch so ein Krug Öl, der ist noch da. Ja? Also ich bin nicht ganz mittellos, aber es ist wirklich nur ein Krug Öl. Und ja, es mag sein, dass das nicht viel ist, aber es ist nicht nichts. Ja? Sie hat etwas zur Verfügung. Und ich kenne es auch von mir, dass es viel leichter ist für mich zu benennen, was ich nicht habe, anstatt das zu benennen, was ich habe. Kennt das jemand von euch? Ja? Gut, wunderbar. Und ihr fällt es auch leichter. Sie sagt sofort, nee, ich habe nichts. Und dann, ach so, ja, außer diesen einen Krug Öl. Sie ist auf den Mangel zuerst fokussiert und sieht dann im zweiten Schritt, indem sie nochmal nachdenkt, die Ressourcen, die ihr eigentlich zur Verfügung stehen. Und indem Elisa die Witwe nach ihren Ressourcen fragt, ja, was sie da hat, holt er sie aus so einer Passivität raus, aus der Ich-Bezogenheit, dem Blick auf die ganzen Probleme, auf den Mangel, so eingehüllt in Selbstmitleid und Ich-Bezogenheit. Und stattdessen fordert er sie auf zu handeln und gibt ihr einen Auftrag. Und den Auftrag, den haben wir dort beschrieben, gelesen, sie soll losziehen und von überall so viele leere Gefäße holen, wie sie finden kann. Ja? Und nachdem sie das gemacht hat, soll sie mit ihren beiden Söhnen in ihr Haus gehen, ihre Tür zuschließen hinter sich und dann das Öl aus dem Krug, was sie zur Verfügung hat, in diese Gefäße ausgießen. Und sie tut es alles, so wie er das ihr aufgetragen hat, und sie erlebt, wie dieser Krug nicht alle wird, sondern die ganze Zeit Öl fließt, ehe sie, bevor sie dann alle Gefäße, die sie zur Verfügung hat, gefüllt hat. Und als sie dann nach weiteren Gefäßen fragt, sie sagt dann zu ihren Söhnen, ey, bringt noch mehr, es ist jetzt alles voll, dann müssen sie sagen, es sind keine mehr da. Sie sind alle voll und in dem Moment hört auch dieser Strom von Öl auf. In der heutigen Zeit wäre das vielleicht gar kein schlechtes Gadget, sowas zu haben, aber in diesem Fall ist es natürlich was Bildhaftes, was hier hinter steckt. Und wäre diese Geschichte ein Gleichnis, zum Beispiel ein Gleichnis von Jesus, dann wären wir Menschen diese Frau. Oft stehen wir vor unserem Lebenshaus und überlegen so und denken, dass es leer ist. Wir haben nichts zu bieten, wir haben nichts vorzuweisen. Und auch wenn es manchmal tatsächlich nicht viel ist, gibt es doch etwas in unserem Leben, was wir auf jeden Fall haben, was wir anbieten können als eine Ressource. Und zwar haben wir diese Ressource bekommen in dem Moment, wo wir Jesus Christus als unseren Retter angenommen haben, nämlich den Heiligen Geist. Den bekommen wir nämlich in diesem Moment. Und diese Ressource lebt in uns. Wir haben sie in unserem Haus. Sie ist da. Und der Heilige Geist, der wird im Alten Testament und auch in anderen Geschichten ganz oft als Öl symbolisiert. Ja? Wir sehen es auch zum Beispiel bei Salböl. Ja? Wenn Könige gesalbt werden, dann hat es auch immer damit zu tun, dass halt der Heilige Geist so als Akt der Salbung damit verknüpft ist. Und so wie Elisa diese Frau herausfordert, ihren Blick von sich selbst wegzubewegen, hin zu den Ressourcen, stellt uns auch Gott manchmal in Situationen, in denen wir am liebsten eher so auf Empfangsbereitschaft sind, ja? Um von Gott aus Situationen rausgerettet zu werden oder um Segen zu empfangen oder einfach zu erhalten. Aber es kann sein, dass gerade in solchen Situationen er möchte, dass wir das, was wir bereits haben, und da ist was, mindestens der Heilige Geist, den haben wir, dass wir den weitergeben. Es ist der Heilige Geist, der aus uns herausströmen soll, rausfließen soll, wie dieser Krug mit Öl, der nicht aufgehört hat zu fließen. Und diese leeren Gefäße, die dann mit dem Öl, also mit dem Heiligen Geist als Bild gefüllt werden, das sind die vielen Menschen in unserem Umfeld, die leer sind und die sich nach Erfüllung sehen. Wirklich nach echter Erfüllung. Die suchen das an ganz vielen Stellen. Also ich kenne unsere Gemeinde zum Beispiel, die ist in einem christlichen Sozialwerk eingemietet, wo Suchtkranke sind. Ja, Suchtkranke suchen ihre Erfüllung in Drogen. Menschen suchen Erfüllung in weltlichen Dingen, in ihren Hobbys, in ihrer Familie, im Hausbau, in ihren allen möglichen Beziehungen auch oder auch in Drogen und allen möglichen anderen Dingen. Aber das, was uns so wirklich satt werden lässt, das ist, wenn wir mit Gott gefüllt sind und der Heilige Geist als eine Person von Gott. Die Frage ist, ist es ein Gefäß, was da so gefüllt werden kann? Sind es vielleicht zwei? In der Geschichte lesen wir, dass Elisa die Frau auffordert, nicht nur ein paar Gefäße zu holen, sondern so viele wie möglich. Ulrike, in deiner Übersetzung hieß es, nicht wenige, sondern wirklich sehr viel und such noch weiter und find noch mehrere Gefäße, die du mitbringen sollst. Und ich glaube, dass wirklich in unserem Umfeld, ja, hier in Eisenhüttenstadt, bei mir in Marlow, das ist voll mit leeren Gefäßen, mit Menschen, die wirklich nach Erfüllung suchen, die wirklich danach Sehnsucht haben, gefüllt zu werden, bestenfalls mit dem Heiligen Geist. Und Gott fordert uns da an dieser Stelle auch auf, nicht klein zu denken, sondern wirklich groß. Ja? Und dieses Öl, das wird ja dann ausgeschüttet und irgendwann kommt es zum Stillstand. Es fließt nicht weiter, nämlich in dem Moment, wo keine Gefäße mehr da sind. Glaubt ihr, dass im ganzen Ort, wo diese Witwe gelebt hat, keine Gefäße mehr übrig waren? Gab es da vielleicht noch? Gut, Friedemann, sehr schön, dass du mitarbeitest. Natürlich wird es da irgendwo in irgendwelchen Räumen immer noch Gefäße gegeben haben. Da war aber die Frau nicht. Da hat sie nicht nach Gefäßen gefragt. Und auch wir denken manchmal so in unserem Umfeld, ja, ich habe jetzt den und den und den erreicht. Ich konnte teilen, was in mir ist. Ich sprudelte über vom Heiligen Geist und jetzt bin ich hier fertig. Aber ich denke, so ist es nicht. Ich denke, dass gerade auch unsere Orte, ja, Eisenhüttenstadt, Marlow, die sind voll von Menschen, die wir noch nicht erreicht haben, die irgendwo noch im Schrank von jemandem stehen, ja, bildhaft gesprochen, und gefüllt werden wollen. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass, wenn wir merken, dass so der Heilige Geist auch in unserem Dienst strömt, Menschen verändert, wir was weitergeben können und dann merken, dass es da irgendwie zum Stillstand kommt, dass wir wieder Gott fragen: Gott, gib mir eine Vision für meinen Ort, für meine Umgebung, für mein soziales Umfeld, damit dein Heiliger Geist wieder durch mich strömen kann, ich wieder neue Leute erreichen kann, damit ich weitergeben kann, was ich bereits empfangen habe. Und ich glaube, dass unser Auftrag hier in dieser Welt lange noch nicht vorbei ist. Ja, also da müssen wir, glaube ich, noch einiges tun, dass wir wirklich alle Menschen erreicht haben. Warum nur der eine Nachbar, mit dem ich vielleicht viel Kontakt habe? Warum nicht gleich die ganze Straße? Oder warum der eine Kollege auf Arbeit? Warum nicht alle? Warum nur die Menschen, die vielleicht so im Karree um unsere Gemeinde herum wohnen? Warum nicht gleich ganz Eisenhüttenstadt? Ja, warum nicht alle erreichen? Unser Blick ist ganz oft so beschränkt auf Einzelne und wir geben uns relativ schnell zufrieden, wenn wir was erreicht haben, wenn wir ja auch Reich Gottes bauen konnten. Aber unsere Vision von dem, was wir weitergeben können, was Gott uns aufgetragen hat, die darf ruhig größer sein. Die darf auch gerne noch erwachsen. Wir sollten da nicht klein denken, weil auch die Nöte der Menschen nicht klein sind. Ja, die Menschen, die in dieser Welt leben, die Nöte sind groß und sie alle sehnen sich nach dieser Erfüllung. Und Elisa, der fordert diese Witwe heraus, aus ihrem Strudel des Selbstmitleids so herauszukommen, gehorsam zu sein, diesen Auftrag zu erfüllen und die wenigen Ressourcen in ihrem Leben einzusetzen. Und tatsächlich erlebt sie dann auch diese Vermehrung, dieses göttliche Prinzip: Ich gebe etwas und es wird mehr. Sie kann mit dem vielen Öl nicht nur ihre gesamten Schulden bei dem Gläubiger bezahlen, sondern hat obendrein noch Öl übrig, von dessen Ertrag sie dann mit ihren beiden Söhnen wirklich gut leben kann. Und dieses Prinzip, das finden wir auch woanders, das finden wir auch in der Bergpredigt zum Beispiel. Matthäus 6, Vers 33 ist es, dass wenn wir Gottes Reich an die erste Stelle in unserem Leben stellen, dass uns alles andere dann zufallen wird. Ja, dasselbe Öl, was in die leeren Gefäße gegossen wurde, kann auch in uns reingefüllt werden. Auch wir werden damit erfüllt. Und zwar so reichlich, dass nicht nur unseren Nöten Abhilfe geschaffen wird, sondern dass unser Becher überquillt. Das sagt schon der Psalmist im Psalm 23. Mein Becher quillt über. Und Gott möchte das nämlich nicht, dass wir als seine Diener in Notsituationen bleiben. Er möchte nicht, dass es der Frau schlecht geht. Er möchte nicht, dass es uns schlecht geht. Er möchte, dass auch wir Segen empfangen. Aber manchmal kommt der Segen halt nicht direkt zu uns, ja, wenn wir so auf Empfangsbereitschaft sind und es unbedingt wollen, sondern es kommt mit einem Umweg, nämlich indem wir erst geben und dadurch dann wieder empfangen. Ja? Nochmal so ein kleiner Umweg. Und manchmal stelle ich das bei mir ganz oft fest, ich bin oft so satt von Predigten und von Lehre. Kennt ihr das, wenn man so sehr viel konsumiert hat, wenn man die ganze Zeit empfängt? Mit dem Wissen, was ich so in den letzten Jahrzehnten angehäuft habe, was Bibel, was Predigten betrifft, damit könnte ich die Welt dreimal retten. Was immer fehlt, ist dann dieser Schritt, das Gelernte anzuwenden. Ja, rauszukommen aus diesem passiven Konsumieren, rein in das aktive Anwenden, in das Rausgehen zu den Menschen, die dort sind und darauf warten, dass ich das, was ich gelernt habe, mit ihnen teile. Die Umsetzung dessen, was ich gelernt habe. Das Einbringen meiner Ressourcen, die ich gesammelt habe. Und ich möchte uns einfach ermutigen, dass wir diesen Schritt immer gehen. Und diese Botschaft, die wir hier aus dieser Geschichte von Elisa und der Witwe rausgefunden haben, ist keinesfalls nur eine Sache, die im Alten Testament zu finden sind. Dieses göttliche Prinzip, ich bekomme mehr, wenn ich teile, das findet man an vielen Stellen. Jesus zum Beispiel spricht in seinem Gleichnis von den anvertrauten Talenten davon. Ja? Er gibt unterschiedlichen Menschen unterschiedlich viele Münzen. Der viele bekommt, der bekommt noch als Belohnung oben welche rauf. Er hat sie gut verwaltet und derjenige, der wenig bekommen hat, hat es vergraben und dem wurde das Wenige auch noch genommen. Ja? Also wir sollen das, was wir bekommen haben, nutzen, auch wenn es nur wenig ist, um es halt einzusetzen, um es gut zu verwalten. Oder Jakobus, der hat auch betont, wie wichtig es ist, dass wenn wir die Botschaft des Wortes Gottes hören, dass wir es nicht nur hören, sondern dass wir Täter des Wortes sind. Ja? Nicht nur konsumieren, sondern aktiv werden, rausgehen. Raus aus der Passivität und weg von diesem Empfangmodus hin zu dem Gebenmodus. Ja? Und selbst die Welt kennt diesen Spruch, Liebe ist das Einzige, was mehr wird, wenn man es teilt. Kennt ihr den Spruch? Ja? Selbst die Welt kennt dieses Prinzip. Und die Bibel kennt es auch als ein göttliches Prinzip. Auch die, zum Beispiel die finanziellen Ressourcen, selbst diese können unter dieses göttliche Prinzip gestellt werden. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo Gott sagt, ihr dürft mich prüfen. Ja? Stellt mich mal auf die Probe, und zwar steht es in Malachi 3, Vers 10. Da heißt es, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Und dann, stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich unterschreiben kann. Seit ich angefangen habe, meinen Zehnten zu geben, was gerade so, als ich noch studiert habe, echt eine Überwindung war, durfte ich trotzdem erleben, dass Gott mich finanziell segnet, dass ich mehr habe als vorher. Es ist paradox bei Menschen, ich habe es gesagt, aber bei Gott macht es unglaublich viel Sinn. Diese Predigt möchte ich gerne zusammenfassen, indem wir ganz praktische Schritte mal zusammen erarbeiten, wie das aussehen kann in unserem Leben. Ich bin immer ein Freund von praktisch werden. Wir haben auch gerade gesprochen, wir sollen nicht nur Hörer sein, sondern auch Täter. Und ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam diese praktischen Schritte auch mit in unseren Alltag nehmen. Und zwar ist der erste Punkt, den wir auf jeden Fall, wo wir losgehen können, ich habe euch mal hier das grüne Männchen, also ihr dürft losgehen. Nicht rot stehen bleiben, sondern losgehen. Und zwar entscheide dich gegen Passivität. Du hast von Gott einen Auftrag bekommen. Indem wir Jesus Nachfolge sind, haben wir auch den Missionsbefehl. Wir sollen Menschen fischen, so wie die Jünger damals. Und ich glaube, es ist wichtig, dass ich, vielleicht ihr, dass wir um Vergebung bitten, wo wir so in so einer diesen Auftrag an die zweite Stelle nur in unserem Leben gestellt haben, wo Passivität oder Ich-Bezogenheit, ja, unverhältnismäßige Ich-Bezogenheit oder auch so Selbstmitleid an die erste Stelle gerückt ist und wir uns die ganze Zeit nur darum kreisen, diesen Auftrag nach vorne zu gehen, nicht wahrgenommen haben. Entscheide dich aktiv gegen Passivität. Das Zweite, entdecke deine Ressourcen. Ja, jedem von uns wurden von Gott wunderbare Ressourcen anvertraut. Es gibt niemanden hier, der keine Ressourcen hat. Ihr alle habt mindestens den Heiligen Geist in euch, das haben wir vorhin festgestellt, aber es gibt noch andere. Es gibt physische Ressourcen, es gibt seelische Ressourcen und emotionale. Ihr habt materielle Ressourcen, finanzielle vielleicht, personelle. Es ist ein ganzer Blumenstrauß voll mit Ressourcen, die wir haben. Und diese Ressourcen sind nicht dazu da, dass wir sie vergraben oder dass wir sie für uns behalten, sondern sie sollen eingesetzt werden für Gottes Reich, damit sie sich vermehren. Und ich möchte euch einladen, dass ihr euch mal auf die Suche begebt nach Ressourcen, die für Gott eingesetzt werden können. Das Dritte, eine ganz spannende Sache für mich persönlich, und zwar leite andere an und aktiviere sie. Das ist das, was Elisa gemacht hat mit der Frau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für geistliche Leiter in einer Gemeinde zum Beispiel. Elisa, der hört die Situation der Witwe am Anfang, ja, er hört es natürlich, und anstatt darauf zu reagieren und gleich Lösungen parat zu haben oder aktiv zu werden, leitet er sie an, nimmt sie so an der Hand und sagt, tu das und das, damit du vorankommst, damit du aktiv wirst. Und auch hier finden wir wieder dieses göttliche Prinzip, nämlich da, wo Menschen andere Menschen anleiten, machen sie sie, versetzen sie sie in die Lage, wiederum andere Menschen anzuleiten. Und dieses Prinzip nennt man Multiplikation. Das ist mathematisch eine Vermehrungsform. Ja? Auch hier merken wir, es wird mehr, wenn wir etwas geben. Ja? Das ist der dritte Punkt. Leite andere an und aktiviere sie. Der vierte Punkt ist, suche leere Gefäße. Wir haben von diesen leeren Gefäßen gesprochen, die Witwe sammeln sollte. Und unser Umfeld ist voll von Menschen, die leer sind, die nach Erfüllung suchen, die wirklich so eine Sehnsucht danach haben, Sinn in ihrem Leben zu haben. Und für genau diese Menschen hat Gott uns beauftragt. Ja, wir sollen auch in unserer Gemeinde sein, wir sollen auch für andere Christen da sein, aber die Menschen, deren Seele noch nicht bei Jesus ist, für die sind wir geschickt worden, denen sollen wir dienen. Und dabei dürfen wir nicht klein denken, wir dürfen da wirklich eine große Vision haben und auch so für unsere Orte uns große Visionen von Gott schenken lassen. Das ist eine Sache der Beziehung, die wir mit Gott haben und der Erwartungshaltung, dass er uns das auch wirklich sagt. Und der fünfte Punkt, den ich auch persönlich sehr wichtig finde, ist, dass wir selber auch immer wieder ein leeres Gefäß sein müssen. Eins, was von Gott und seinem Heiligen Geist gefüllt wird. Denn wenn wir anfangen, mit unserer eigenen menschlichen Kraft solche Dinge ruppen zu wollen, dann kommen wir ganz schnell ans Ende unserer Kraft. Aber in dem Moment, wo wir wirklich den Heiligen Geist durch uns fließen lassen, er derjenige ist, der aktiv in uns ist, sind wir nur der Kanal, wo das so durchgeschleust wird. Und da möchte ich dich auch einladen, euch einladen, dass ihr euch nach so einer innigen Beziehung mit dem Heiligen Geist wirklich ausstreckt. Dass ihr so sehr von ihm gefüllt seid, dass ihr richtig übersprudelt, dass ihr so ein Gefäß seid, was überläuft. Und was wirklich seine Nähe sucht. An der Stelle möchte ich aber auch, weil es mir wirklich auf dem Herzen liegt, noch eine Sache bemerken. Und zwar stelle ich ganz oft fest, dass Menschen im Dienst für Gott in so eine, ich sag mal, christliche Bescheidenheit reinkommen, die ich an manchen Stellen nicht so gut finde. Die sagen dann so, ach naja, einen Sabbat, den brauche ich eigentlich nicht. Den siebten Tag, den kann ich auch noch arbeiten. Es ist ja für den Herrn. Oder also Schlaf brauche ich nicht. Hauptsache, ich habe das und das und das noch alles erledigt. Wenn wir dienen und geben, dann ist es immer eine Sache des Nehmens und des Gebens. Es ist immer beides. Wir können, ja, es gibt diesen Spruch, man kann nicht mehr geben, als man selber hat. Und auch wir als Diener Gottes brauchen diese Phasen, wo wir auffüllen können. Und ich habe euch das mal als kleines Experiment mitgebracht, damit ich das euch nochmal verdeutlichen kann. Und zwar habe ich hier so ein leeres Gefäß euch mitgebracht und auch hier meinen hübschen Becher, meinen grünen. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Und stellt euch vor, ihr seid dieser grüne Becher. Ihr seid gefüllt vom Heiligen Geist. Und ihr wollt jetzt wirklich dieses Wasser in jemanden hineingießen. Und das macht er auch wirklich bis zum Ende. Und jetzt geht ihr zu Gott und sagt, oh Gott, ich bin irgendwie leer. Ich kann nichts mehr geben. Und Gott sagt, du bist nicht leer. Ich bin bei dir. Ich fülle dich. Deswegen machen wir einfach weiter. Und dann gehst du hin und sagst, oh, ich bin wieder leer. Ich fühle mich wieder so richtig ausgelaugt. Und Gott sagt, nee, ich möchte dich füllen. Es geht weiter. Du kannst wieder was geben. Und dann sagt er, nee, ich bin wirklich leer. Und dann sagt Gott, nee, es geht weiter. Ich fülle dich. Ich bin derjenige, der dich füllt. Und diese Quelle, wenn wir mit Gott verbunden sind, die versiegt nicht. Und das wünsche ich uns einfach, dass wir das erleben, wie dieses göttliche Prinzip in unserem Leben sichtbar wird. Ja, indem wir von dem weitergeben, was wir empfangen haben, wird es sogar mehr und es wird uns zum Segen dienen und es wird all den leeren Gefäßen in unserem Umfeld zum Segen werden, weil Gott uns dazu beauftragt hat. Amen. Amen.